Ja, liebe Geschwister, wir haben heute ein Thema, das habe ich so benannt, mit Gott durch die Krise. Im Predigttext haben wir gehört, der steht im 1. König, Kapitel 17, die Verse 1 bis 24. Ich möchte so ein bisschen was sagen zur Situation. Wir leben ja momentan in einer schwierigen Situation. Wir alle, mehr oder weniger, haben Ängste. Wenn wir in die Zukunft schauen, ist es nicht unbedingt so, dass wir Hurra schreien, sondern vielleicht eher mit Ängsten behaftet sind. Und die Frage ist, sind wir da eigentlich allein in solchen Zeiten? Und ich bin Gott so dankbar, dass wir in seinem Wort wirklich die Wahrheit haben. Und weil Gottes Wort die Wahrheit ist, zeigt sie uns auch ungeschminkt, wie schon immer aussah auf dieser Welt. Und die Bibel ist voll von Krisen. Und ich darf es vielleicht am Anfang voranschicken, dass unser Gott der beste Krisenmanager aller Zeiten ist. Hier in 1. König 17 geht es ja auch um den Propheten Elia. Elia heißt übrigens übersetzt, mein Gott ist Jahwe. Ein wunderbarer Name. Wir persönlich nennen uns Christen, kommt von Christus, der Gesalbte. Und das dürfen auch wir wissen. Wir sind Gesalbte im Herrn. Egal in welcher Situation, egal wie wir uns fühlen, wir sind und dürfen Gesalbte des Herrn Jesus sein. Unter dem gottlosen König des Nordreiches Ahab und der gottlosen Isebel, das war so eine Regierungszeit von 874 bis 853 vor Christus, dort wirkte Elia. Und wer seine Bibel kennt, der wird wissen, im Nordreich herrschten durchgehend nur gottlose Könige. Im Südreich sah es ein bisschen besser aus, da gab es zumindest ein paar Könige, die ganz gut regiert hatten, aber auch dort gab es viele, die nicht mit dem Herrn lebten. Ich möchte vielleicht am Anfang noch kurz was sagen. Nach dem Tode Salomos, das war ja 930 vor Christus, da teilte sich das Volk Israel. Und zwar das Nordreich mit 10 Stämmen, mit der Hauptstadt Samarien, und das Südreich mit 2 Stämmen, die beiden Stämme waren Benjamin und Juda, mit der Hauptstadt Jerusalem. Ahab und Isebel, die führten den Baalsdienst wieder ein. Oder erstmalig hiermit wieder ganz heftig. Interessant ist, das erste Wunder, was Elia tat, war, dass es 3,5 Jahre nicht regnete. Warum 3,5 Jahre? Woher wissen wir das? Das wissen wir aus Jakobus Kapitel 5, Vers 17. Und dieses Wunder war ein Beleg, dass Baal, der nämlich zuständig war für die Landwirtschaft, für Regen und Fruchtbarkeit, dem Gott Israels unterlegen war. Das ist eine ganz wichtige Information für uns. Gleich am Anfang steht das einfach, dass er sagt, und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Hier positioniert sich Elia und mit diesem Hintergrund greift er auch indirekt den Götzen Baal an. Denn er war doch zuständig für Regen und Fruchtbarkeit. Und Elia sagt, auf mein Wort. Er stellt sich damit und positioniert sich damit letztendlich über den Götzendienst. Das ist eine wichtige Erkenntnis für uns, dass wir uns auch von den ganzen Elementen dieser Welt, die oft behaftet sind mit Dunkelheit, dass wir uns da nicht verkriechen müssen, sondern wir dürfen uns positionieren, weil unser Gott das Zepter in der Hand hat. Und das hat er auch in dein und in mein Leben. Jetzt könnte man sagen, das ist schon ziemlich dreist, was der Elia hier sagt. Es wird so und so lange nicht regnen auf mein Wort. Jetzt müssen wir aber wissen, Elia hat sich nicht auf sein Wort bezogen, sondern auf Gottes Wort. Wenn wir die Bibel mal aufschlagen, dann können wir lesen im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Vers 17. Und der Zorn des Herrn wird gegen euch entbrennen und er wird den Himmel verschließen, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt. Und ihr bald aus dem Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Das heißt, Gott hat angekündigt, wenn ihr mich verlässt, auch in Vers 16 davor. Also ich lese vielleicht den Vers 16 auch nochmal vor. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwirft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt. Ja? Also die Bibel sagt, schon in der Tora, wenn das passiert, dass Israel sich Götzen zuwendet, dann hat das Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit des Landes, auf den Ertrag. Im 3. Mose 26, Vers 19 steht, und ich werde euren starken Hochmut brechen und werde euren Himmel wie Eisen machen und eure Erde wie Bronze. Hier ist ein Bild der Dürrezeit. Auch wieder in Verbundenheit mit Götzendienst. Das heißt, als Elia dieses Wort spricht, steht er dort nicht eigenmächtig, wie man es vielleicht lesen könnte, wenn man diese anderen Zusammenhänge nicht versteht, sondern er bezieht sich auf Gottes Wort. Elia war dort mit dem Herrn unterwegs und hat gesehen, dass Israel sich völlig verlaufen hat im Götzendienst und einen gottlosen König Ahab hatte und eine gottlose Königin Isabel. Und er hat dort nicht irgendwie eigenmächtig gehandelt, sondern er war ein Mann, der sich auf das Wort Gottes bezog. Und wisst ihr, Geschwister, das ist das, was wir in dieser Krisenzeit mehr denn je brauchen. Israel war auch jetzt damals in dieser Zeit in einer starken Krise. Sie hatten einen gottlosen König. Und unsere Politiker sind auch nicht unbedingt alle gläubig, würde ich mal behaupten. Und manche Entscheidungen, die sie fällen, sind alles andere als richtig und gut. Wir sollen für sie beten, das stimmt, laut 1. Timotheusbrief. Aber wir dürfen und sollen uns auch positionieren, wenn sie Dinge machen, die gegen dem Wort sind. Wir lesen in Psalm 56, Vers 5 etwas. Auf Gott sein Wort rühme ich, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten. Was sollte mir Fleisch denn tun? Der Psalmist, der hat hier etwas verstanden, der David. Er sagt, auf Gott, auf sein Wort rühme ich mich. Und weil er auf Gott vertraut und auf sein Wort, wird er sich nicht fürchten. Was sollte ihn Fleisch tun? So ähnlich hat Elia in dieser Situation reagiert. Ahab war ja ein König. Er hätte ihn auch enthaupten können und hätte ihn ganz schnell 3 Meter unter die Erde bringen können. Aber merken wir, er konnte es nicht. Warum? Weil die gute Hand von Jahwe über Elias Leben stand. Und so dürfen wir auch wissen, über unser Leben, auch in dieser Krise, ist die Hand des Herrn. Und die ist stärker als sämtliche Anfeindung. Das ist mir ganz wichtig. Hier war es eine schwierige Situation. Elia fühlte sich ganz allein. Wenn wir später die nächsten Kapitel lesen, hat er das Gefühl, dass er der Einzige ist. Es waren aber auch noch 7000 andere, die Gott ihm dann nachher offenbart hat, die auch nicht die Knie vor den Baal gebeugt haben. Aber in Gedanken, gefühlt, fand Elia sich hier als Einziger. Und das geht vielleicht dir und mir auch momentan so, dass wir spüren, dass wir angegriffen werden und dass wir manches nicht einordnen können und das Gefühl haben, wir kommen vielleicht auch hier gar nicht richtig raus aus dieser Krise. Und wir merken hier, auch der große Mann Gottes, Elia, musste hier in eine Krise rein. Dann ist etwas Wichtiges, Elia tritt auch vor den gottlosen König Ahab. Das heißt, er hat sich gegenüber der Obrigkeit klar positioniert. Und warum konnte er das? Das sagt er in Vers 1. Er sagt nämlich, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Vor dem ich stehe. Wisst ihr, es gibt so ein wunderbares Wort, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen stehen. Und wenn wir vor unserem Herrn knien und stehen und uns geborgen wissen in ihm, wenn wir wissen, dass wir auch in seinem Willen handeln, dann dürfen wir auch mutig vor die Obrigkeit gehen. In Apostelgeschichte 5,29 war eine ähnliche Situation. Die Apostel waren im Gefängnis, man hat sie versucht zu verbieten, über den Herrn zu reden. Und dann sagen sie, Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das haben sie sich nicht verbieten lassen. Sie haben sich positioniert. Und Geschwister, wir werden durch diese Krise sicherlich noch herausgefordert werden, uns auch noch viel mehr zu positionieren. Und da dürfen wir von Elia und auch von den Aposteln lernen, wie man sich dort zu verhalten hat. Elia war also ein Mann, der das Wort Gottes ernst genommen hat, der sich auch gegenüber der Obrigkeit ganz klar positionierte. Dann können wir etwas lernen. In 1. Könige 17 möchte ich nochmal lesen, Vers 2 und 3. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm: Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Griet, der vor dem Jordan ist. Er wird an einem einsamen Ort zum Verbergen geschickt. Das sind Situationen für Leute wie Elia, war es auch nicht einfach. Wir merken, dass Elia vom Wesen her ein sehr dynamischer Mann war. Und plötzlich bekommt er von Gott die Anordnung: Du musst dich jetzt verbergen. Vielleicht hat er sich ein Stück weit auch gefühlt wie ein Feigling. Wenn man von seinem Wesen jemand ist, der sich immer klar positioniert und sich stellt, und plötzlich bekommt man von Gott selbst die Anweisung: Verberg dich, versteck dich. Hier merken wir, dass Elia auch, wenn wir gleich zukommen, nicht mit Gott in Diskussion geht, so wie wir das oft tun, dass wir mit Gott diskutieren, sondern er nimmt das einfach an. Und da steht in Vers 5, da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er tat nach dem Wort des Herrn, er ging, er war gehorsam. Das ist ein wichtiger Schlüssel für uns. Elia musste sich dort verbergen. Er war dort ganz allein, so wie es uns jetzt vielleicht zur Zeit geht. Auch wir sind ein Stück weit verborgen in unseren Häusern. Und wir haben, glaube ich, alle darunter zu leiden, dass wir nicht mehr so mit unseren Leuten zusammenkommen können. Elia war auch dort am Bach Griet, menschlich gesehen, völlig einsam. Auch unser Herr Jesus in Matthäus 4, Vers 1 steht: Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Was hier wichtig ist: Jesus suchte sich nicht allein die Wüste aus, sondern er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Elia hat sich nicht von selbst alleine dort versteckt, sondern er hat von Gott den Befehl bekommen. Und das, Geschwister, ist eine wichtige Lektion für uns. Wenn Gott uns hineinführt in diese einsamen Orte, dann hat er mit uns immer etwas vor, was uns zum Segen gereicht. Lass uns das annehmen, auch jetzt. Wenn Gott es zulässt, dass wir momentan so nicht zusammenkommen können, dann hat es letztendlich auch zum Ziel, dass wir gesegnet werden. Gott führt uns oftmals an solchen Orten, wo wir menschlich gesehen allein sind, damit er uns verändern kann. Dann ist etwas Interessantes, da sagt der Herr in Vers 4, und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken, und ich habe den Raben geboten, dich zu versorgen. Den Raben. Gott hat den Raben geboten. Bibelleser wissen aus der Tora, gerade auch aus dem dritten Buch Mose, es gab ja auch reine und unreine Tiere. Und der Rabe war ein unreines Tier für den Juden. Das war schon eine Herausforderung, sich hier an diesem Punkt versorgen zu lassen von einem Raben. Interessant ist, dass Gott ein Tier benutzt. Da kam in meinem Herzen eine Parallele auf in der Vorbereitung beim Propheten Jona. Da steht nämlich in Jona Kapitel 2 etwas Interessantes, nachdem der große Fisch ihn verschlang, in Vers 11, Kapitel 2, Vers 11, Jona: Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Es ist interessant, dass Gott auch hier Tiere benutzt, um zu seinem Ziel zu kommen. Und da sehen wir, dass unser Gott völlig unabhängig ist von Menschen. Und deswegen darfst du und ich in dieser Krise, in der wir momentan sind, ganz entspannt bleiben. Egal wie die Menschen ticken, egal wie die Politik tickt, egal wie die Leute auch irgendwo die Dinge so verändern wollen, dass es nicht unbedingt gut für uns ist. Egal was da passiert, unser Gott, der kann uns auch durch Tiere bewahren und auch ernähren. Das ist etwas Großartiges. Ich denke, dass auch Elia neu eine Lektion lernte von Gott. Er war es ja als Jude gewohnt, nach der Tora zu handeln. Und das war sicherlich für ihn schwierig, diesen Befehl anzunehmen, dass jetzt etwas kommt zu essen von einem unreinen Tier. Das war nicht einfach. So ist es auch in unserem Leben. Wenn Gott uns in solchen Situationen führt, in der es Krisen gibt, dann bekommen wir auch ein neues Bild oft von Gott. Es wird vertieft. Sehr oft ist unser Bild von Gott sehr oberflächlich, nicht tief genug. Und oft sind das erst die Krisen, die uns einen klareren Blick für Gott schenken. Wenn wir in den Krisen zwei Worte sagen, ja, Vater, das ist der Schlüssel. Noch eine interessante Situation ist dann in Vers 5 und Vers 6. Da ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend. Und aus dem Bach trank er. Was macht er? Elia lässt sich auf Gott ein und erlebt Wunder über Wunder. Es ist nicht nur so, dass es schon ein Wunder gewesen wäre, wenn einmalig der Rabe geflogen wäre mit Brot und Fleisch. Nein, Gott bietet immer ein super Essen, ja? Also ein super Service, den der Herr hier bietet, dass er morgens und abends versorgt wird. Unser Gott versorgt königlich. Das möchte ich dazu sagen. Nicht geizig, nicht wenig, nein. Der Elia erlebt dort einen wunderbaren Service vom Herrn und er trinkt aus dem Bach frisches Wasser. Und wisst ihr, Geschwister, das ist etwas Wichtiges. Wir müssen auf Gottes Wort hören und dann erleben wir Wunder. Etwas Ähnliches haben die Jünger erlebt. Lukas Evangelium Kapitel 5, Verse 5 und 6. Und Simon Petrus antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies gesagt hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Damals war es eben halt auch dort so, an diesem See Genezareth, morgens früh bei Sonne, als es schon wirklich denn sehr warm war, zu angeln. Die Erfolgsquote, menschlich gesehen, lag bei 0,00%. Ja? Und deswegen, Petrus war ein Fischer. Er sagte, Herr, die ganze Nacht, da, in der Nacht, da fangen wir die Fische, da haben wir schon nichts gefangen. Jetzt am Tag, wo es heiß ist, das ist nicht okay. Und Jesus war ja vom Beruf nicht Fischer, sondern Zimmermann. Petrus hätte jetzt Diskussion führen können. Er war ja der Fachmann. Aber er lässt sich belehren und erlebt Wunder. Und das kann sein, dass du wie ein Petrus meinst, du hast irgendwo in deinem Leben bestimmte Dinge, hast du die Ahnung und du musst dir von Gott eine Korrektur geben lassen. Es ist manchmal so, dass Gott von uns Dinge verlangt, die menschlich eigentlich völlig das Gegenteil sind. Das Geheimnis ist, dass wir uns einfach auf den Herrn Jesus Christus verlassen und ihn beim Wort nehmen und dann umsetzen und dann erleben wir Wunder. Dann lesen wir Verse 7 bis 9 nochmal aus 1. König 17. Und es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf, geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort eine Witwe befohlen, dich zu versorgen. Ja, plötzlich, irgendwann kam der Tag, an dem es nichts mehr zu trinken gab. Plötzlich war die Versorgung vorbei. Interessant ist, erst als der Bach vertrocknete, da greift Gott ein und gibt ihnen eine neue Anweisung. Erst als der Bach vertrocknete, so ist es in unserem Leben. Wir glauben manchmal, warum redet Gott nicht? Warum greift er nicht ein? Vielleicht ist noch Wasser im Bach, bildlich gesprochen. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif und deswegen gibt Gott uns noch nicht einen neuen Auftrag. Aber Gott hat ein perfektes Timing, weil er der Ewige ist. Es ist interessant, dass Gott für uns manchmal sehr spät eingreift, aber immer zum richtigen Zeitpunkt. Und das darfst du auch merken in deiner Situation. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott wird auch in deinem Leben perfekt eingreifen. Mach dir keine Sorgen. Auch in dieser Krise, Gott hat alles im Griff. Und er wird zum richtigen Zeitpunkt eingreifen. Und wenn dein Bach vertrocknet ist, dann bekommst du einen neuen Auftrag. Was noch interessant ist, man muss sich in die Situation hineinversetzen. Spielen wir mal Elia. Er sieht der Bach, das Wasser wird immer weniger. Und irgendwann merkt er, Mann, da ist ja vielleicht nur noch für einen knappen Tag etwas. Und man weiß ja, dass man, gerade im Orient sind andere Temperatur, da kann man es nicht lange aushalten ohne Wasser. Was mag der Mann wohl gedacht haben? In dem Moment, als dann der letzte Tropfen dort vorbei war, greift Gott ein. Jetzt denkt man, jetzt kommt das große Wunder. Und dann schickt Gott ihn nach Zapat zu einer Witwe. Ich möchte erstmal auf dieses Zapat eingehen. Er soll nach Zapat, das heißt in diesem Heidenland, wörtlich übersetzt heißt Zapat oder ja, heißt es brennen oder Schmelzofen. Und Zapat, das lag in Sidon. Und da kam die gottlose Königin Isebel her. Das wissen wir aus 1. König, Kapitel 16, 31. Also, Elia war am Anfang seines Weges ja vor dem König Ahab. Und er wusste natürlich, dass die Isebel eben halt alles mitbekommt. Dann flieht er dort. Er soll sich verbergen an dem Bach Krit. Vielleicht dachte Elia auch, jetzt habe ich endlich Ruhe von den Ahab, dass der mich nicht umbringen will. Und dann bekommt er den Auftrag, an dem Wohnort zu gehen, wo die Isebel, diese gottlose Frau, herkam. Und Isebel war ja eine Königstochter. Das heißt, die war dort bekannt. Und das hat sich sicherlich schnell rumgesprochen, dass es einen Elia gab, der alles andere als Gutes über sie und über ihren Mann geredet hat. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen. Ja, dahin schickt Gott ihn. Das ist schon wirklich gewaltig, wie Gott uns manchmal genau an Orte führt oder in Situationen, wo man menschlich sagen würde, also überall, aber nicht da. Vielleicht ist das auch ein Punkt, warum Gott uns jetzt ein Stück weit mal zur Seite nimmt und uns neue Aufträge gibt. Ich merke zum Beispiel, dass wir durch diese Krisen nachdenken, nicht nur über unser Leben, sondern auch über das Leben anderer Menschen. Und wir sehen momentan, was auf dieser Welt passiert. Und Gott führt uns jetzt mit den Nöten anderer Menschen immer mehr in Verbindung, wo wir vielleicht vorher dachten, da werden wir uns nie so intensiv mit zusammentun. Vielleicht ist das auch Gottes Absicht in dieser ganzen Krisenzeit. Wir wissen zum Beispiel auch von Jona, in Jona Kapitel 1, Vers 2, er sollte nach Ninive und denen die gute Botschaft bringen. Ninive waren Feinde Israels. Ich kann den Jona verstehen, menschlich, dass er sagte, nee, bei dem, was die uns angetan haben, den noch die gute Botschaft bringen, ohne mich. Ja, ich finde das so ehrlich von Jona, dass er so reagiert. Und Gott kommt auch mit den Jona zurecht. Oder wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Heilige Geist wird auf euch kommen. Ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem. Ja gut, da war das geistliche und impulsive geistliche Leben. Ja, in Judäa, gut. Das könnte man auch noch annehmen. Aber dann kommt's in Samaria. Das waren auch, die Samariter waren nicht unbedingt Freunde von Israel. Die beiden mochten sich nicht unbedingt so gern. Und wir merken auch, dass es erst eine Verfolgung geben musste, bis das Wort nach Samaria kam. Erst nach dem Tode Stephanus. Erst musste dieser heilige Mann gesteinigt werden. Und dann gab's eine Unruhe, eine Verfolgung. Menschlich gesehen eine Katastrophe, geistlich ein Segen. Und das wird oft so sein. Oft so sind diese Dinge so, dass es Verfolgung gibt, die menschlich nicht angenehm sind, aber die geistlich vieles bewegen. Und so war es auch hier. Er musste zu dieser Witwe nach Zapat. Dann muss man wissen, eine Witwe damaliger Zeit war sozial nicht gut abgesichert. Gott prüfte seinen Glauben erneut. Wir müssen uns hereinversetzen. Dieser Mann kommt aus einer Situation, wo Essen und Trinken vorbei war. Und jetzt bekommt er einen Befehl, in ein Land zu gehen, wo diese gottlose Königin noch sehr bekannt war. In Feindesland, in dem Sinne, ja? Nach Sidon. Und jetzt bekommt er auch noch die Information bei einer Witwe. Das ist ja alles andere als mutmachend. Da hätte man ja sagen können, ja Herr, die kann sich ja selbst nicht ernähren. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Die ganze Situation ist ja katastrophenmäßig. Es regnet nicht. Das heißt, die Ernte geht kaputt, die Leute haben selbst nichts zu essen und zu trinken und dann schickst du mich zu einer Witwe. Manchmal führt Gott uns solche komischen Wege. Manchmal führt uns Gott solche Wege, dass wir denken, na Herr, ob du mal da keinen Fehler machst. Aber wir merken, dass Gott immer ein Ziel hat. Dazu kommen wir gleich. Er prüfte seinen Glauben. Und auch hier sehen wir Elia als Vorbild. Er debattiert nicht mit Gott. Er macht sich auf den Weg und geht. Und wisst ihr, das können wir von Elia lernen. Nicht debattieren, sondern einfach Gott beim Wort nehmen. Gott beim Wort nehmen und dann gehen. Das ist so wichtig. Ja, Elia ging und er war gehorsam. Und wisst ihr, da steht da in Vers 10, in 1. König 17, Vers 10, da machte er sich auf und ging nach Zapat. Da machte er sich auf. Wisst ihr, das ist so wichtig. Wir diskutieren oft viel mit Gott und reden viel fromm auch. Wir reden, aber wir gehen oft nicht. Aber er ging. Seine Worte folgten Taten. Das kann man nicht unbedingt immer so von uns sehen oder bei uns sehen, ja. Wir reden oft so viel und reden und, aber das Tun ist so entscheidend. Und da fiel mir in der Vorbereitung der verlorene Sohn an, in Lukas 15, 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und er machte sich auf. Also er hat nicht nur simuliert, bei meinem Vater ist es alles besser und da bekomme ich zu essen und zu trinken und da geht es mir gut. Sondern seine Gedanken und seine Überlegungen folgten dann Taten. Er machte sich auf und erlebte dann das Wunder der Neuannahme. Und so ist es auch in unserem Leben. Nur wer geht, wenn Gott ruft, erlebt Wunder. Wie dieser Elia. Dann sieht er diese Frau, das hat uns am Anfang Jona ja vorgelesen, die Verse 10 bis 13, und er sagt, gib mir was zu trinken und ruft hinterher und auch noch was zu essen. Und dann sagt sie, pass auf, du, wir haben nicht mehr viel, da ist nicht mehr viel, eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, da mache ich jetzt meinen Sohn und mir das letzte Essen und dann sterben wir. Und dann sagt er, das magst du später machen, du machst erstmal mir was zu essen. Und das ist ja schon ziemlich dreist, finde ich, ja. Elia verhält sich sehr merkwürdig. Wie kann man sowas machen? Einer Witwe und ihren Sohn die letzte Mahlzeit wegnehmen. Aber Gottes Kinder fallen oft aus dem Rahmen. Es ist so, wie im 1. Petrus 4, Vers 4 steht, dass es den Leuten befremdet, dass sie uns nicht verstehen, dass sie unser Handeln oft nicht verstehen. Und manchmal ist unser Handeln auch nicht zu verstehen, weil unser Gott ganz andere Dimensionen hat. Und das war ein Glaubensschritt. Elia hat wahrscheinlich auch gewusst, dass Gott ihn jetzt durchbringt. Vielleicht hat Gott ihm auch eine Offenbarung gegeben, das wissen wir nicht, das steht hier nicht. Aber er war sicherlich glaubensvoll zu wissen, weil Elia war ein Gentleman. Ich glaube nicht, dass er sein Leben über das Leben dieser Witwe stellen wollte und ihres Sohnes, sondern er hatte diesen Glauben, daran zu glauben, du kannst das Letzte, was du gibst, jetzt machen. Menschlich gesehen habt ihr da nichts mehr, aber Gott wird ein Wunder tun. Ich glaube, diesen Glauben hatte Elia, weil Gott ihm das offenbarte. Und letztendlich ist es auch genauso passiert. Der Zustand, wenn man da sieht, was die Frau da sagt, ich nehme das nochmal wörtlich, Vers 12, da sagte sie, so wahr der Herr dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und da fiel mir ein kleiner Junge ein, den ich sehr liebe, im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 9, als Jesus dieses Wunder der Speisung der 5000 tat. Und da steht in Johannes Kapitel 6, Vers 8, einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Ja, kann man wohl wirklich sagen. Ein kleiner Knabe, 5 Gerstenbrote, 2 kleine Fische. Wahrscheinlich war das sein Lunchpaket, was er mit seinem Vater hatte, um dort mitzugehen. Aber 5000, das war ja nicht möglich, die damit zu ernähren. Aber das Interessante ist, dieser kleine Junge, der war bereit, das Wenige und das Ganze, was er hatte, für den Herrn Jesus zur Verfügung zu stellen. Und der Herr Jesus nahm dann diese 5 Brote und 2 Fische, nahm sie, dankte, brach's und gab es weiter und es vermehrte sich und es blieb noch ohne Ende übrig. Und das ist eine Lektion für uns. Das ist eine gewaltige Lektion. Gott führt uns oft in katastrophale Zustände. Der Elia dachte auch, Mann, da dieses wenige Mehl und das wenige Öl, das ist ja lächerlich. Und wir lesen später im Vers 16, das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und wir merken, wenn Gott redet, dann passieren Wunder. Und es ist gewaltig, wie Elia auch voranmarschierte. Der Zustand bei der Witwe, menschlich gesehen, wirklich katastrophenmäßig. Aber für unseren Gott sind gerade diese Zustände, glaube ich, seine Lieblingsbeschäftigung. Dass er gerade dann sich besonders in unserem Leben zeigt und beweist, wenn menschlich gesehen alle Lichter ausgehen. Deswegen kann diese Krise auch etwas sein, dass wir neu staunen über unseren großen Gott. Es mag sein, dass finanzielle Schwierigkeiten auf uns zukommen. Es mag sein, dass die Welt nicht mehr so tickt, wie sie mal getickt hat. Es mag alles sein. Aber unser Gott hat sich nicht verändert, Geschwister. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dieser Gott, der den Elia durchgebracht hat, von einer Not zur anderen immer wieder hindurchgebracht hat, der wird auch dich und mich durch diese Krise bringen. Auf ihn kann man sich verlassen. Und dann ist hier etwas Gewaltiges, dass dieses Wunder passiert, dass dieses Mehl und das Öl im Topf nicht abnahm. Ja, wer Gott beim Wort nimmt, erlebt Wunderbares. Als die Jünger einmal ausgesandt wurden in Lukas 22, 35 und sie nichts mitnahmen, da fragte der Jesus, na, hat euch jemals etwas gemangelt? Und das sagen sie, nein. Sieh mal, wenn Gott dich leitet im Leben, dann übernimmt er die Hauptverantwortung über dein Leben. Und du musst eins wissen, dein Gott gehört die ganze Welt. Dein Gott gehört die ganze Welt. Du musst dir nie Sorgen machen um deine Existenz des Lebens. Auch dein Leben liegt in seiner Hand. Und er hat immer Wege und Mittel genug, dich und mich durchzubringen. Merk dir das bitte, gerade in dieser Zeit. Und dann das Letzte. Dann plötzlich wird das Kind dieser Frau krank. Und die Frau klagt. Und sie sagt etwas Wichtiges. Sie merkt, dass etwas in ihrem Leben ist. Bist du gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen? Also da war etwas in ihrem Leben. Und plötzlich stirbt ihr Kind. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, der Elia war auch ein Mensch wie du und ich. Das war für ihn sicherlich auch nicht leicht. Jetzt zu sehen, dass dieses Kind plötzlich stirbt, dass die Frau plötzlich weint und ihn auch ein Stück weit vorwirft unter dem Motto, bist du vielleicht der Grund, warum mein Kind jetzt stirbt? Und dann tut Gott ein Wunder und dieser Junge kommt wieder zum Leben. Und da erkennt die Frau, dass Elia wirklich ein Mann Gottes ist. Vielleicht hat sie während der Zeit auch ihr Leben geordnet. Ich glaube, dass ihr Leben sich völlig veränderte, seitdem Elia bei ihr war. Sie hatte ja gar keinen Lebensmut. Sie wäre wahrscheinlich gestorben. Wenn Elia nicht bei ihr gewesen wäre, hätte sie die letzte Mahlzeit gegessen und wäre gestorben. Und wisst ihr, so ist unser Gott. Er bringt uns in Not. Er bringt uns in schwierige Situationen, damit andere Menschen in der Not am Leben bleiben und ihn kennenlernen. Und ich glaube, dass das auch eine Sache ist, die Gott in dieser ganzen Krise, die wir momentan durchleben, machen will. Er führt uns auch in Not. Ja, das mag sein. Aber wenn wir in der Not uns an ihn halten, wenn wir bei ihm bleiben, dann führt er uns mit anderen Menschen, die ihn vielleicht gar nicht kennen, zusammen, die in Nöte sind und die durch unseren Einsatz, den wir in seiner Kraft tun dürfen, plötzlich ihn erkennen. Da ist mir etwas wichtig geworden. Zum Schluss nochmal ein Gedanke aus dem Propheten Daniel bei Nebukadnezar, Kapitel 3, die Verse 24 bis 25, als ja die drei Freunde von Daniel in den Feuerofen geworfen wurden. Dann steht da etwas. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Diese drei Freunde, die mussten in diesem großen Glutofen, Schmelzofen des Leides. Aber sie waren nicht alleine. Als sie reingeworfen wurden in diesem Ofen, gesellte sich kein anderer als Jesus selbst unter ihnen. Und dieser gottlose Nebukadnezar, der musste sehen, dass in dem größten Leid dieser drei Freunde Jesus gegenwärtig ist. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir mitnehmen dürfen. Gott führt uns oft in schwierige Situationen, um uns, aber auch andere Menschen zu verändern und zu segnen. Und vielleicht ist es jetzt gerade genau das in dein und in mein Leben, dass Gott jetzt durch diese Situation uns mit Menschen zusammenführt, die fragend sind, die keine Perspektive mehr haben. Und wir dürfen durch Jesus Hoffnung haben. Wir dürfen durch Jesus Christus einfach ihnen sagen, wer uns die Kraft gibt. Wisst ihr, die drei in dem Feuerofen, die mussten auch in Leid und Not, aber sie sind nicht untergegangen. Noch nicht mal ein Brandgeruch war in ihnen, steht da. Da hat Gott ein Wunder getan. Und das kann er auch heute noch. Ich möchte den Herrn bitten, dass er mit uns durch die Krise geht und dass wir in dieser Krise uns bewusst werden, wir sind nicht allein. Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist nicht allein. Und mit Jesus Christus an der Seite werden wir durch diese Krise gehen. Und nicht nur durch diese Krise. Wir werden bis zum Throne Gottes gelangen. Nicht, weil wir so stark sind, weil er uns versprochen hat, uns ans Ziel zu bringen. Und seine Hand ist stark genug, um dich und mich hindurchzubringen. Möge der Herr uns segnen. Amen.